Im Lukas-Evangelium stehen die folgenden Worte aus einem Gespräch zwischen Jesus und einem Pharisäer. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Das Reich Gottes, was ist das? Liebe Gemeinde, es steht für die älteste Sehnsucht der Menschen und Völker, Sehnsucht nach Frieden in Freiheit, Wohlstand und Glück. Das Reich Gottes steht für unsere geheimsten Wünsche nach Sinnerfüllung im Leben, nach Ausdruck unserer Begabungen in der Gemeinschaft miteinander. Es steht für die Sehnsucht nach Werden unserer Persönlichkeit, Wachstum und Reifung. Und in unseren kühnsten Vorstellungen steht das Reich Gottes für die Überwindung von Schmerzen, Krankheit, Leiden und Tod. Die Frage von den Pharisäern nach dem Kommen des Reiches Gottes ist Ausdruck des jüdischen Glaubens. Es war Glaube an einen Gott, der sich offenbart. Es war ein lebendiger Gott, der sich ihnen offenbarte. Ein dynamischer Gott. Sie glaubten an ihn als den Gott, der mit seinem Reden und Handeln an den Menschen seines Volkes die Geschichte der Völker vorwärts trieb. Er war kein Gott des Zustandes, sondern er war ein Gott der Veränderung, der Wandlung. Darum darf man sagen, die tiefste Ursache der verändernden Kräfte in der Geschichte von uns Menschen ist der Gott Israels. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott, an den wir glauben. Nun kann man nicht übersehen, dass es im Volk Israel zur Zeit Jesu in seinem Glaubensalltag beides gab. Da gab es den Wunsch nach festhaltender Ordnung als Ausdruck des Glaubens. Es gab den Wunsch nach dem Bleiben. Es gab den Wunsch nach dem irdischen Glück und seiner Absicherung mit Hilfe dieses Gottes. Mit Hilfe des Gottes der Väter. Es gab diesen Glaubensausdruck mit dem rückwärts gerichteten, der Gott unserer Väter. Und mit einem tiefen Mangel an Unmittelbarkeit der Beziehung zu diesem Gott. Er war ja so heilig, dass man seinen Namen gar nicht auszusprechen wagte. Das alles gab es einerseits. Es gab aber auch den Wunsch nach dem Kommen, nach dem Anbruch der vollkommenen Gottesherrschaft. Es gab nicht nur den Wunsch nach Bleiben, wie es ist, und nach Absicherung. Es gab auch den Wunsch nach dem Hervorbrechen der Gottesherrschaft in seiner Vollendung. Und das war gleichbedeutend mit der Erfüllung uralter Verheißungen, nach denen das Volk Gottes über alle Völker der Welt herrschen sollte und jene ihm mit Freuden dienen müssten. Nicht nur dienen, sondern mit Freuden dienen. Jene uralte Verheißung, das Volk Israel, ein Licht für die Heiden, Hoffnung für die Völker. Ende der Kriege und tödlichen Auseinandersetzungen der Menschen in ihren Beziehungen zueinander. Uralte Verheißung. Das Einschmelzen der Waffen, das Umschmelzen in Pflugscharen. Nicht Tod für die Völker, sondern Brot für die Völker. Nicht Leiden und Schmerzen, Krüppel, Verhungern, sondern Leben und Erfüllung des Lebens. Das war die Sehnsucht und das war die Verheißung Gottes. Es ist klar, dieses Kommen des Gottesreiches in die Welt war unter den Bibelgläubigen der Zeit Jesu ebenso Gegenstand heiser Diskussionen wie heute. Und vor allem, wie es heute die Frage nach der Wiederkunft Christi unter den Christen ist. Und es gab wie immer damals und heute unterschiedliche Auffassungen über das Wann, über das Wie, über das Ob. Ob dieses Neue kommen würde mit einem Krieg und nur wenige überleben und wer wohl überleben würde? Oder ob das Neue kommen würde aufgrund einer landesweiten Bußbewegung, wenn alle auf die Knie gingen? Oder ob das Neue kommen würde durch eine neue politische und wirtschaftliche Ordnung nach innen und nach außen? Das alles war Gegenstand der Diskussion. Ohne Ende. Darum musste die Frage der Pharisäer an Jesus auf ein weites Interesse stoßen. Wann kommt das Reich Gottes? Das war eine aktuelle Frage. Das war eine Lebensfrage. Und seine Antwort auf diese Frage musste von höchster Bedeutung sein. Für seine Hörer damals und für uns heute. Für unseren Wunsch nach Leben, für uns selbst und für die Völker, für unsere Vorstellungen und Ängste und Hoffnungen, muss das, was Jesus sagt, von größter Bedeutung sein. Und er sagt zwei Dinge. Erstens, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das Wort, das hier für beobachten steht, kann man gleichbedeutend nehmen für wissenschaftliches Beobachten. Es ist das gleiche Wort, das damals für das Beobachten in der Astrologie zum Beispiel gebraucht wurde oder für die Beobachtung eines Patienten mit den Augen des Mediziners. Damit, das würde bedeuten, das Reich Gottes entzieht sich den Möglichkeiten wissenschaftlicher Forschung. Was kann man nicht alles beobachten in dieser Welt? Von den Pflanzen angefangen bis zu den Sternen. Von den Gesetzen der Schwerkraft bis zu den Gesetzen der Elektrizität. Zu den jüngsten Wissenschaften gehört die systematische Beobachtung des menschlichen Verhaltens als Einzelne und in Gruppen. Zweifellos die faszinierendste Beobachtung, die es gibt. Mit allem, was man daraus lernen kann. Früher mussten die Menschen, um ihr Brot zu verdienen, die Erde beobachten. Heute können wir es uns leisten, uns selbst zu beobachten. Wissenschaftlich. Das ist ein Fortschritt. Und wir können Schlüsse ziehen daraus. Für uns selbst. Für unser Verhalten. Welche Schlüsse ziehen wir für uns selbst? Und unser Verhalten? Gestern haben sich in Holland mehr als 1000 Wissenschaftler getroffen, Facharbeiter aus allen möglichen Sparten, um festzustellen, wie lange wir noch eine Chance haben, hier in Europa zu überleben in Frieden, oder wann ein Krieg einige 100 Millionen einfach wegnehmen wird. Das Neue daran ist, dass man ernsthaft mit Überlebenden rechnet und darum glaubt, dass der Krieg wahrscheinlicher ist. Interessant. Früher hat man gedacht, der Krieg kommt nicht, denn wenn der kommt, ist alles aus. Heute weiß man, dass diese Waffen so eingesetzt werden können, dass es Chancen zum Überleben gibt und natürlich rechnen sich einige Chancen aus. Und wer bei uns in der Armee ist, weiß ja das ja auch. Was haben wir also gewonnen aus der systematischen Beobachtung menschlichen Verhaltens? Wir haben die Einsicht gewonnen, dass wir Menschen innerlich, nicht nur äußerlich, innerlich offenkundig bereit sind, uns zu zerstören. Die Leute, die sich da zusammengefunden haben, sind keine Spekulanten, keine Spinner, das sind Wissenschaftler. Und sie haben durch systematische Beobachtung des menschlichen Verhaltens festgestellt, dass wir in der Lage und offensichtlich willens sind, wieder besseres Wissen, uns zu zerstören. Nun sind die Meinungen nicht einhellig, wie immer, über das Reich Gottes oder über die Forschung des Menschen, die systematische Beobachtung und die Schlüsse, die man daraus zieht. Andere meinen, dass der menschliche Wille zum Überleben für viele, wenn nicht für alle, so stark sei, dass sich die Vernunft durchsetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Mehrheitlich neigen die Friedensforscher, die sich da versammelt haben, zum Glauben an den Krieg, während die Kriegsforscher, damit meine ich die Militärs, mehrheitlich dazu neigen, sie dienten dem Frieden. Komische Welt. Die systematische Beobachtung derer, die den Frieden erforschen, kommen zum Schluss, nein, wahrscheinlich nicht. Die Systematiker, die die Waffen in der Hand haben, sagen, kein Krieg. Dabei könnten nur sie ihn machen. Unterschiedliche Auffassungen, wie immer. Sie sehen, das kann man beobachten. Menschliches Verhalten kann man beobachten und erforschen. Wie steht es nun mit der Religion? Auch sie kann man beobachten und erforschen. Es gibt Religionswissenschaften. Man kann auch das Verhalten der christlichen Gemeinden beobachten, systematisch. Man kann die Zuwachsraten der Kirchen beobachten und den Durchschnittsbesuch ausrechnen, bis auf einen halben Kopf. Man kann die Tonnen der Literatur wiegen, christlicher Literatur. Man kann die Zahlen der Neuauflagen von christlichen Büchern zusammenzählen. Man kann sagen, wie viele Millionen Bibeln pro Jahr verkauft werden. Man kann zwar nicht genau sagen, wie viel gelesen werden, aber immerhin, wie viele verkauft werden. Man kann die Stunden der christlichen Radiosendungen zählen und bezahlen. Man kann die Bekehrten zählen. Man kann das Gemeindewachstum statistisch festhalten. Aber das Reich Gottes kann man nicht beobachten. Was jetzt? Jesus sagt, so kann man es nicht beobachten. Man kann nicht sagen, sieh, hier ist Reich Gottes. Guck dir die Gemeinde an, guck dir jene Kirche an, guck dir die Bewegung an. Das ist Reich Gottes. Jesus sagt, nein, nicht so. Das Reich Gottes kann man so nicht zeigen. Ja, wohin sollen wir denn dann schauen? Sagt mir, wohin? Und darum sagt Jesus das Zweite. Nachdem er festgehalten hat, was man nicht beobachten kann, im Blick auf das Reich Gottes, sagt er etwas ganz Entscheidendes über das Reich Gottes. Er sagt, es ist inmitten unter euch. Mitten unter euch. Luther hat diese Stelle so übersetzt, es ist inwendig in euch. Falls Sie diese Stelle in der Bibel im Ohr haben, das ist die Stelle. Aber die griechische Sprache deutet eher darauf hin, dass es bedeutet, mitten unter euch, in eurer Mitte. Dieses Wort Jesu ist von ungeheurer Tragweite für unsere Suche und unser Fragen nach dem Reich Gottes und damit für unser Leben als Gemeinde, damit für unsere Orientierung, wohin wir gehen, liebe Gemeinde. Das Wort bezieht sich ohne Zweifel zunächst einmal auf ihn selbst. Nach dem übereinstimmenden Zeugnis des Neuen Testamentes ist das Kommen Jesu der Anbruch des Reiches Gottes in dieser Welt. Wie viel wir davon beobachten können oder nicht, ist zweitrangig. Zunächst einmal sagt das Neue Testament es so. Sein Kommen ist Anbruch des Reiches Gottes in eurer Mitte, mitten unter euch. Das würde heißen, wenn wir jetzt uns umschauen, heute uns umschauen, müssten wir ihn suchen. Schaut euch um. Wen seht ihr? Fragt euch, wen ihr seht. Gebt euch die Antwort und eure Antwort wird eure Auffassung vom Reich Gottes sein. Was Jesus sagt, muss mit Menschen zu tun haben. Denn er ist in diese Welt gekommen als ein Mensch. Und das Neue Testament sagt, dass er unter uns sei, nach seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung und seinem Weggenommenwerden von dieser Welt. Er mitten unter uns sei, im Geist, der in unseren Herzen Gestalt annimmt, in uns Menschen Wohnung nimmt. Mitten unter uns. Von daher könnte man das, die Luther-Übersetzung noch einmal neu anschauen, inwendig in euch, wenn man es nicht als reine Verinnerlichung betrachtet, sondern etwas, was in uns Menschen beginnt, Gestalt zu gewinnen, mitten unter uns. Es kann nicht Gegenstand theologischer Forschung sein und es kann nicht Gegenstand psychologischer Forschung sein, weil man es eben so nicht sehen kann. Im Johannesevangelium hat Jesus uns noch etwas über das Reich Gottes gesagt und die Art, wie man es sehen kann. Wir suchen ja immer, es zu sehen. Er hat gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er hat präzisiert, es sei denn, dass jemand von oben her geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hier liegt offenbar der Schlüssel für diese uralte menschliche Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Es ist weder in einer humanen politischen Welt zu beobachten, noch in einer christlich-sozialen, noch in einer gläubig-kirchlichen zu beobachten. Es ist mitten unter uns zu sehen mit neuen Augen. wer sie hat, wer sie bekommt. Ausdruck einer neuen Kreatur. Mit den alten Augen können wir nur die alte Kreatur sehen. Wollt ihr die sehen? Dreht euch um und guckt euch an. Was wir da sehen an alter Kreatur ist augenblicklich da. Gegenstand systematischer und vor allem unsystematischer Beobachtung. Darin sind wir allein ja groß. Mit all den möglichen und unmöglichen Schlüssen, die wir daraus ziehen für unser Menschenreich Gottesverständnis. Wenn wir wenigstens systematisch beobachten würden, wenigstens mit einer Spur von Sachlichkeit. Aber wer kann das schon? Jesus sagt, wenn ihr nach dem Reich Gottes fragt, mitten unter euch, mit neuen Augen müsst ihr es suchen. Geboren aus einer neuen Schöpfung, einem neuen Schöpfungsakt des Geistes Gottes in eurem Leben. Mit eurem Leben. Damit ihr lernt, einander mit neuen Augen zu sehen und mich zu sehen. Mitten unter euch. Wenn uns das nicht geschenkt wird, werden wir gerade auf der Suche des Reiches Gottes, gerade im Herbeiführen der uralten Sehnsucht, bei der Gewalt enden. Ob politischer oder militärischer oder religiöser, macht keinen großen Unterschied mehr aus. Wir werden bei der Gewalt enden, wenn Gott uns nicht neue Augen schenkt, um den Anbruch des Neuen zu sehen. Und wenn wir es sehen, werden wir die Gewalt aus den Händen geben. Weil wir im Schauen des Reiches Gottes erkennen, dass wir es nicht in der Hand haben. Darum haben Menschen, nicht aus Überzeugung, sondern im Schauen des Reiches Gottes, Gewalt aus ihren Händen gegeben, in ihrem ganz persönlichen Leben. Gewalt über den Bruder, Gewalt über den Mitmenschen, Gewalt über den Mann, Gewalt über die Frau, Gewalt über das Kind. Im Schauen des Reiches Gottes die Gewalt niedergelegt und begonnen dem zu trauen, der das Reich Gottes herbeiführt im Sohn, in der Art des Sohnes, in der Weise des Sohnes, im Leben des Sohnes, im Geist des Sohnes, in unserem persönlichen Leben. Dort auch hat dieser Lobpreis seinen geheimnisvollen Hintergrund. Der Lobpreis Gottes in Jesus kommt aus dem Schauen des Reiches Gottes, des Christus, mitten unter uns. Wahrlich, dazu bedarf es neuer Augen, eines neuen Herzens, einer neuen Geburt aus seinem Geist. Amen. Herr, lass mich dein Reich schauen. Im Geborenwerden eines Kindes. Lass mich das neue Leben mit deinen Augen schauen und nicht mit den Augen der Angst. Lass mich dein Reich schauen im Kampf des Heranwachsenden, der aufbegehrt und losbricht. Lass es mich nicht sehen mit den Augen der Angst. Lass mich dein Reich sehen im Leben des erwachsenen Mannes und der erwachsenen Frau, in seinem Leben und Dienst und in der Hingabe seines Lebens, dein Reich schauen. Lass mich dein Reich schauen, im Leiden und in der Krankheit und in der Erfahrung von Heilung. Dein Reich, Anfang der Vollkommenheit. Herr, lass mich dein Reich schauen an der Grenze des Lebens, im Sterben eines Menschen, im Vergehen und Zerbrechen eines Lebens. Gib mir die Augen, dein Reich zu sehen, dich zu schauen im Kind, im Erwachsenen und im Sterbenden. Gib mir diese Augen durch den Heiligen Geist, durch eine neue Schöpfung in meinem Herzen, in Leib und Seele. Und lass mich so Teil werden deines Reiches, mit meinem Leben. Und lass den Lobpreis erklingen über das Kommen deines Reiches. Und lass den Lobpreis stärker sein als die Klage. Die Klage über das Leiden, über die Dunkelheit und Finsternis dieser Welt und unseres eigenen Herzens, meines eigenen Herzens. Lass die Freude im Schauen deines Kommens wie ein helles Licht hineinragen in dieses Leben, dass Menschen davon ergriffen würden und im Angesicht von Zerstörung und Tod Hoffnung ihr Herz ergreift. Hoffnung, die du gründest, die in dir ihre Verheißung trägt und ihre Erfüllung finden wird. Amen.